Jetzt darf ich die Amgard Rieger bitten.
Und ich habe vorhin gehört, Amgard, du hast gesagt, die Sophie Rieger ist eigentlich eine Weggefährtin, kann man das so sagen?
Ja, die Sophie Rieger ist vor allem eine Enkeltochter von einer IFFF-Frau und ist selbst IFFF-Frau.
Und das ist wunderbar.
Und die Mutter war
auch. Wunderbar.
Also in der dritten Generation, ihre Mutter, ihre Großmutter war beim Gründungskongress in Den Haag dabei.
Also das ist wunderbar.
Also so jemand hat man selten da.
Toll. Also es geht weiter und es ist jetzt bei uns hier angekommen.
Genau.
Willkommen.
Jetzt brauchen wir noch deine Enkelkinder. So,
wir weitermachen. Ich rutsche jetzt weg und du hast das Wort, liebe Amgard. Ich lese einfach mit.
Da drauf setzen.
Nein, nein, um Gottes Willen.
Okay. Ja, es fängt ja hier an, unsere Ausstellung, die haben wir gemacht zum unserem 100 Jahre Frauenliga. Das war ja 2015 und es war ziemlich aufwendig, diese Ausstellung zusammenzustellen, und wir haben gleichzeitig dieses Buch gemacht. Und ich hatte dann zu Beginn 2015 fing es bei mir mit einer Augenentzündung an, und das hat mich nicht gewundert, weil ich Korrektur gelesen habe und Korrektur gelesen und nebenbei Unterricht und Schule und alles, und da sind meine Augen, die haben einfach aufgegeben in dem Moment. Also ich habe zwar Texte geliefert und so, aber hauptsächlich verantwortlich, die ist jetzt hier nirgends drauf, genau, die wollte ich nicht, weil sie so bescheiden ist. Also die Brigitte Schuchert in München, die hat alles zusammengestellt, aber geholfen haben mir andere Historikerinnen. Die eine ist hier drauf, die Anne Leich Schalles, das ist unsere Schatzmeisterin seit ewigen Zeiten. Die hat sehr stark mitgearbeitet. Dann die Susanne Heerdrampf aus Bonn, die mit dem Kasseler Frauenfriedensarchiv, mit dem Kasseler Frauenfriedensarchiv zusammengearbeitet hat. Und dann hatte die Brigitte Schuchert, die hat ja in München im Museumsarbeit und so weiter geleistet. Und die kannte daher einen Grafiker und Ausstellungsmacher, einen Herrn Schiermeier. Und sie hat damals in ihrer zu der Eröffnung der Ausstellung in München gesagt, wo wir die das erste Mal gezeigt haben. Sie haben das in der U-Bahn-Galerie gezeigt, unter der Uni-U-Bahn-Haltestelle. Also das war schon ein seltsamer Ort auch für die Ausstellung, weil es war so ein Schlauch unten in der U-Bahn. Und da hat sie dann in ihrer Eröffnungsrede gesagt, dass der Herr Schiermeier einmal zu ihr geschrieben hat, weil wir so viele Änderungen und Ergänzungen und Streichungen hatten. Wo wird das alles enden? Ich bin jedenfalls zu jeder Schandtat bereit, alles für den Frieden. Und eine seiner Schandtaten eben ist versteckt in dieser Tafel hier, genau hier oben. Wenn Sie da schauen, da hat er unter die Spielstraße anstatt Durchfahrt verboten, hat er unser Symbol hat er unser Symbol reinkopiert. Das war sehr lieb von ihm. Was auch farblich so gut gepasst hat zu der Spielstraße, alles in dem Blau und so. Also das war eine dieser Schandtaten, die er gemacht hat für uns. Ja, ich will jetzt mal die ganze Vorgeschichte, weil das führt nur in die Endlosigkeit. Jedenfalls haben diese Frauen, die im Jahr 1915, trotz aller Probleme, über 1000 Frauen eben aus 12 neutralen und kriegführenden Ländern, die da in Den Haag zusammengekommen sind, um zu sagen, nein, dieser Krieg muss aufhören und so weiter. Wie das passieren konnte, das war eben, und du hast uns ja auch mal so ein Heft gezeigt, das du bei deiner Oma im Nachlass gefunden hast. Die waren durch die Stimmrechtsbewegung, kannten die sich. Und drum hatten die alle ihre, ich meine, es ging ja damals mit Telegrammen, das muss man sich ja vorstellen. Telefonieren war teilweise dann gar nicht mehr erlaubt über die Grenzen. Also die haben eigentlich hauptsächlich mit Depeschen und Briefen sich organisiert. Und trotzdem haben die es also geschafft, da zusammenzukommen. Der Churchill war Kriegsminister in England und hat den Ärmelkanal sperren lassen wegen dieser Frauen. Da haben dann immer Historiker gesagt, nee, das war nicht wegen den Frauen, das war wegen feindlichem Beschuss. Aber es gibt genau von diesem Tag eine, die ist glaube ich in der Ausstellung nicht, aber sie müsste im Buch sein, wo immer die Susi Snyder, unser General Secretary, gesagt hat, meine Lieblingskarikatur. Es gibt diese Karikatur hier aus einer englischen Zeitung, die genau zeigt, dass alle, die Bescheid wussten, wussten, dass er wegen den Frauen, dass diese Suffragetten nicht über den Kanal können, den gesperrt hat. Da sitzt am Quai von Dover, sitzt so eine Emanze mit Hut und Feder und die hat so einen Käfig dabei, wo so eine zerrupfte Friedens... Also die hat so eine zerrupfte Friedenstaube, hat sie da in ihrem Käfig dabei und da hängt halt ein Schild, Überfahrt gesperrt. Und die Frauen haben dann tagelang gerungen und sie haben dann eben, das Ende war, dass sie, damals hießen sie noch nicht Frauenliga, sondern was ich auch an wunderschönen Namen fände, eigentlich immer während der Ausschuss für den Frieden. Das ist ja eigentlich auch ein sehr schöner Name. Und dann haben sie sich nämlich in nationalen Ausschüssen für dauernden Frieden, haben sie ihre Arbeit fortgesetzt. Sie haben gefordert die sofortige Beendigung des Krieges, die politische Gleichberechtigung der Frauen und eben dieses internationale Komitee für dauernden Frieden, haben sie sich genannt. Sie haben, die Jane Addams wurde Präsidentin, die ist hier,
das muss das so sein.
Ja. Und die war ja Sozialreformerin, die Begründerin der Sozialarbeit, das wissen ja alle, die an der Fachakademie studiert haben, denke ich. Und sie haben eben 20 Resolutionen verabschiedet und was sie aber auch eben immer gemacht haben, das haben sie dann ja auch 1919 gemacht, sie haben Delegationen in 14 europäische Länder und zum Woodrow Wilson entsandt, um ihre Resolutionen an die Staatsmänner zu übergeben. Und es ist bekannt, dass die Eleanor Roosevelt auch stark auf den Wilson eingewirkt hat und Teile von diesen Forderungen von den IFFF-Frauen sind eben in die Völkergrundstatuten eingegangen. Ja, und es hat die Roosevelt weitergereicht und hat ihren Einfluss dann gebildet. Hier hängt, das haben wir schon öfters zitiert jetzt, weil wir gerade eine starke europäische Vereinigung von IFFF-Frauen gegründet haben und stark politisch da arbeiten. Dieses Frauen Europas, wann erschallt euer Ruf, von der Lida Gustav Heinemann. Ja, so. Ich wollte ja eigentlich in Zürich die Lida Gustav Heinemann spielen, aber dann hat man mir erklärt, ich sei zu klein. Habe ich sehr bedauert, weil die ist immer so schön pathetisch. Ja. Greift in das blutrünstige Rad, denn das sind so Sätze wie, vergiss ich einfach nicht.
Jetzt hinter die Öl.
Genau. Und es sind eben viele der Frauen ja schon ein bisschen bekannt.
Ja, wir haben hier mal, ich habe manche vorgestellt, die einen Nobelpreis bekommen haben, da war die Jane Addams natürlich auch dabei.
Die Jane Addams und die Emily Balch, genau, das waren zwei Frauen, die den Nobelpreis bekommen haben. Anita Augsburg und Lida Gustav Heinemann, die ja ein Paar waren. Damals hat man über solche Dinge geschwiegen, man weiß bis heute nicht, wie weit diese Paarung ging. Aber sie haben immer zusammen gelebt und sie sind ja dann, mussten dann emigrieren und die Jüngere ist dann vor der Älteren gestorben und ein halbes Jahr später ist aber die Anita Augsburg dann auch schwer krank gestorben, weil sie es halt ohne ihre Lieder auch nicht ausgehalten hat. Die Gertrud Behr, die durfte ich auch nicht spielen, weil die war zu jung natürlich. 1919, da hat mein Gesicht auch nicht mehr dazu gepasst. Die Gertrud Behr, die war war zum Beispiel, ist bekannt geworden, zum Beispiel auch 1918 in der Revolution 1919, weil sie zusammen mit der Lieder Gustava Heimann, aber sie hat es hauptsächlich aktiv gemacht, die anderen standen ihr sozusagen hinter ihr. Sie ist dann immer zwischen den Weißen und den Roten hin und her gefahren und hat gesagt, ihr dürft nicht aufeinander schießen. Also sie hat zwischen den Linien hat sie dann versucht zu deeskalieren. Und sie ist mit emigriert in die Schweiz, hat dann in Genf ewig dieses Büro betreut und war am Ende ihres Lebens bitterarm, weil sie hat ihr Leben lang für das Genfer Büro gearbeitet und keiner hat an ihr Altersvorsorge gedacht. Und wir werden ja hier im Friedensmuseum auch einen Film über ihr Leben zeigen. Also da hat vom Bayerischen Rundfunk eine sie interviewt. Da gibt es eben einen Film, einen alten Film. Und da war sie schon sehr alt und da merkt man, dass sie schon ein bisschen sehr depressiv war. Also er baut nicht gerade für die Friedensarbeit auf. Also sie hatte so ein bisschen dann die Meinung, jetzt haben wir die UNO und jetzt wollen die Jungen machen jetzt nichts mehr, weil sie meinen, jetzt haben wir die UNO und die macht das für uns. Wie es halt öfter so ist, die Alten glauben halt, die Jungen machen es falsch oder nicht, so wie sie es meinen. Konstanze Heilgarten ist ja auch bekannt, war jung genug, die konnte nach dem Krieg zurückkehren und hat in München dann wieder die IFFF aufgebaut. Und Eleonore Romberg, die ja sehr einige hier noch persönlich kennengelernt haben.
Ja, die hatten wir hier auch mal erzählt.
Genau.
Im Interview auch.
Die hatte ich schon an der Pädagogischen Hochschule, da hat sie aber kein Wort gesagt, dass sie so politisch ist. Aber wir waren ja dann im Landesarbeitskreis Frieden zusammen mit Hans Günther und da hat sie mich dann in die IFFF reingeholt mit dem Friedenszug da drüben. Und die Brigitte Schmidt, die hat, das war immer so eine gewisse Rivalität zwischen den beiden, was einem manchmal auch wehgetan hat, weil die Eleonore hat dann immer versucht, das Arbeiterkind auszuspielen, aber Brigitte Schmidt hat dann mal so zu mir gesagt, ja, die Eleonore sagt immer, sie ist das Arbeiterkind, aber sie wohnt jetzt in Bogenhausen in der Villa. Und ich habe meine 5 Kinder mühsam.
Das aber für die Liga durchaus ein Vorteil war. Ne?
Bitte?
Das war für die Liga aber durchaus ein Vorteil in München.
Wenn man Bogenhausen wohnt, meinst du?
Wieder da war,
ja. Ja, aber das haben wir aber nicht gekriegt. Die waren sehr zugestanden, haben aber nicht gekriegt. Ja. Den Prozess haben wir nicht gewonnen. Babsi Lochbühler kennen, glaube ich, auch sehr viele, die eben zuerst für uns General Secretary in Genf war, dann Amnesty Deutschland. Amnesty Deutschland und so weiter. Heidi Meinzold ist jetzt mit, also wir haben uns praktisch die Arbeitsbereiche aufgeteilt. Ich mache mehr das Nationale, sie macht das Internationale, ist im internationalen Vorstand. Und sie ist, dadurch, dass sie so viele Sprachen spricht, hat sie es wirklich geschafft, eine lebendige europäische Gruppe voranzubringen. Wir haben dieses Women Vote Peace Projekt letztes Jahr auf die Beine gestellt. Das sind wirklich, also wenn ich graue Haare habe, sind die von dem. Ja, ich war der Legal Representative. Ich musste das Zeug alles unterschreiben und da kriegt man graue Haare. Also wir haben einen Zuschuss beantragt, es gibt so ein Memory-Projekt, Commemorate Project of the United Nations, auf die EU. Und dann haben wir gedacht, wir kriegen halt 15.000 Euro. Und dann wurden wir auserwählt und haben 100.000 Euro gekriegt. Und damit fingen die Probleme an.
So viel Geld ist auch nicht.
Ja, weil sie gesagt haben, wir müssen unser ganzes Vermögen praktisch als Gewährleistung, und das haben wir gesagt, das kann man nicht machen. Und dann haben wir es in mehreren Raten gekriegt und die letzte Rate erst nach dem Abschluss des Projekts. Vor 2 Wochen haben wir das Geld gekriegt.
Wunderbar.
Und ich muss das Projekt heißt die Ausstellung oder was?
Nein, das Projekt war, wir haben uns mit Frauen, wir hatten ganz viele Kooperationen und haben diesen Film gedreht, wobei die Filmerin am meisten Geld gekriegt hat. War aber dann noch nicht zufrieden, wie es halt dann so ist. Und Und wir haben Treffen gehabt in Budapest, in Brüssel, in Wien und in England. Es gab die Filmpremieren und wir Frauen haben halt daran gearbeitet. Erst haben wir nachgestellt, diesen Kongress von 1919, das war dieses, und haben gesagt, wie geht es jetzt in der Gegenwart weiter? Und wir haben, also was daraus entstanden ist, wir haben jetzt eine Neugründung der Sektion in Österreich, die ewig lang es nicht gab, und wir haben eine neue Sektion in Ungarn angestoßen. Und ich habe dir auch gesagt, weil es gibt so günstige Züge, ich komme jederzeit, wenn sie mich braucht. Und das war sehr berührend, was wir da in Ungarn erlebt haben, weil die erleben so eine Repression gerade, und also gerade was Abtreibung alles angeht. Die werden, und da hat eine Frau, die hat so eine Frauenbibliothek gemacht in Ungarn, die sagt, die haben einfach von Staats wegen Gender Studies geschlossen. Und jetzt kriegt sie da kein Geld mehr von der Uni für ihre Genderbücher, die sie hat in ihrer Bibliothek. Und sie weiß nicht, wie sie bräuchte halt so ein System, so ein diebstahlsicheres System, weil so viele teure Bücher verschwunden sind dann auch und so weiter. Und sie weiß ja, wie sie das finanzieren soll, die macht das alles privat. Und solche Sachen haben wir halt da erlebt, also dass die wirklich einen brutalen Flashback, wie man das nennt, gerade erleben. Also es ist wirklich, auch die Frauen aus Polen, wir haben zwei, wir hatten Veranstaltungen in Warschau und eine Veranstaltung in Krakau, und diese zwei Organisationen haben mit uns zusammengearbeitet. Und ich meine, dass man da graue Haare kriegt, wenn einem die EU ein Formular ausfüllen lässt. Ich versichere, dass keine der mit uns kooptierten Organisationen in Konkurs geht. Also wie soll man sowas beantworten? Und das hat dann dazu geführt, dass ich dann, wie sie mir ein Formular zum dritten Mal geschickt haben, jetzt sei es endlich das richtige Formular, habe ich gedacht, ich kreuze so an wie es beim vorigen, weil ich habe keine Lust, den ganzen englischen Sammel nochmal alles durchzulesen. Und dummerweise haben sie eine Frage umgestellt gehabt und dann kam zurück, your answer is not adequate, number 5. Dann habe ich nachgeschaut und dann habe ich wahrheitsgemäß auf die Frage, haben sie alle Fragen zur Wahrheit beantwortet, habe ich nein geschrieben. Es war eigentlich richtig. Es war richtig. Weil man muss auf diese Fragen auch antworten. Ja, also wir haben es aber geschafft, wir haben das Geld bekommen, wir haben es jetzt auch aufgeteilt, und die Engländerin, die will gegen uns klagen, aber sie hat halt nicht schriftlich. Also kann sie nicht gegen mich klagen. Es gibt nichts, wogegen sie klagen. Gut. Die Frauen haben sich eben da getroffen, mitten im Krieg, haben diese Resolutionen verabschiedet und haben natürlich weiter heimlich gearbeitet. Miteinander. Es war dann im Krieg auch ziemlich schwer. Zum Beispiel hat man der Lieder Gustav Heimann, hat der bayerische Staat verboten, in Bayern zu sein. Die haben sie ausgewiesen aus Bayern. Natürlich ist er geblieben. Und wenn dann Polizei gekommen ist, um das zu kontrollieren, hat sie dem Küchenmädchen die Schürze abgenommen, hat die Tür aufgemacht und hat die in der weißen Schürze dann die Leute zur Anita Augsburg geführt, die dann gesagt hat, die Lieder Gustav Heimann ist ja nicht mehr in Bayern. Also
die war doch deutsche Staatsbürgerin.
Aber sie war nicht bayerisch. Sie war aus Bayern, war sie ausgewiesen. Sie sollte aus Bayern gehen.
Das geht mit deutschen Staatsbürgerinnen.
Das war ja damals. König war da. Das war 1900. Das war 1915, 1916. Die haben sie da ausgewiesen, jedenfalls. Dann. Und wir wollen jetzt auch in München schon ewig in der Kaulbachstraße, wo die gewohnt haben, eine Gedenktafel.
Kaulbachstraße?
Ja, in der Kaulbachstraße 12 haben die beiden gewohnt, und das hat der Bezirksausschuss schon genehmigt gehabt, aber es ist gerade sehr schwierig, weil wir sind ja...
Passt schon wieder, Klingel.
Tschüss. Wir sind ja antisemitisch und drum. Das kennt man ja. Dann kam die Revolution, da haben die Anita Augsburg und die Lieder Gustav Hermann, die haben dem Eisner da auch waren in den Frauenausschuss, waren in verschiedenen Ausschüssen, haben dann, also das beschreiben sie auch in dem Erlebtes Erschautes, haben dann wahnsinnig Wahlkampf gemacht, sind in die Dörfer mit Flugblättern, erzählen da auch ganz lustige Geschichten aus diesem Wahlkampf, also weiß ich, dass der Pfarrer aufgestanden ist und gewettert hat über uneheliche Kinder und dann eine Bäuerin aufgestanden ist und gesagt hat, der Pfarrer hat doch selber drei. Und so. Und aber es passiert ja dann, das wisst ihr ja vielleicht, dass eben weder der Eisner noch die Frauen gewählt wurden. Sie wurden halt einfach nicht gewählt. Es gab jetzt zwar dann das Wahlrecht, aber sie wurden nicht gewählt. Und dann haben die
Heizung.
Hat die EFF, also das Komitee des immerwährenden Friedens, haben gesagt, wir müssen auf diesen Friedensvertrag in Versailles einwirken. Sie wollten nach Versailles. Dann hat aber die französische Regierung gesagt, ihr könnt alle nach Versailles, aber nicht die Unterlegenen, also nicht die Deutschen und die Österreicher. Und daraufhin haben die Frauen gesagt, das geht gar nicht, ohne die Österreicherinnen und die Deutschen machen wir keine Konferenz. Und dann ist man eben nach Zürich ausgewichen, kurzfristig. Hat aber dann am Schluss, das kommt auch hier in dem Film vor, eine Delegation nach Versailles geschickt, um unsere Forderungen da reinzubringen. Die Frauen haben damals schon gesagt, dieser Versailler Vertrag ist der nächste Weltkrieg und haben also dringend gebeten, da eben drauf, also haben halt ihre Beschlüsse dazu gefasst und das gibt, da haben wir jetzt so ein bisschen. Ist hier jetzt, hat es die Brigitte noch nicht geschickt, das war dann noch nicht fertig wahrscheinlich. Wir haben so ein Heftel auch mit den Beschlüssen, die damals gemacht worden sind.
Die sind in dem Film nicht drin.
Ja, nein, aber wir haben so ein kleines Heftel gedruckt. Das ist allerdings auf Englisch, wo halt die ganzen Beschlüsse von 1919 drin sind. Gut, dann kam also die Zeit bis 1933. Da ist besonders hervorzuheben die Gertrud Woker. Die Gertrud Woker war eine Schweizer Chemikerin. Und es gibt eben ein ganz tolles Buch von der Gerrit von Leitner. Die haben wir nächste Woche in München, übernächste Woche in München mit einem Vortrag. Die hat nämlich jetzt ein Feature gemacht zu dem, die forscht immer zu Chemiewaffen, ist Journalistin, die sich für Chemiewaffen interessiert. Bekannt ist vielleicht das von der Clara Immerwahr, da gibt es ja inzwischen auch einen Film, ja. Clara Immerwahr Haber, das hat sie geschrieben. Und sie hat auch ein Buch geschrieben, das hat ihr gesagt, Gertrud Woker und die Internationale Frauenliga für Frieden und Freiheit. Und das ist für mich, also ich kriege so historisch, ich bin ja keine Historikerin, da kriege ich so historische Anfragen. Die hat so ein gutes Sachregister da hinten. Und dann habe ich mal eine Anfrage gekriegt von einer Ärztin, ich mache meine Doktorarbeit über Drogen. Es gibt doch irgendetwas von der IFFF zu Drogen. Hat die Gerrit von Leitner drin stehen, dass die chinesischen Frauen bei uns Mitglied geworden sind, weil ihre Männer reihenweise an Opium gestorben sind. Und dann haben wir beim Völkerbund eine Anfrage gestellt, wieso denn da so viel Drogen in China und so weiter sind. Und sie war jetzt eingeladen in China, die Gerrit, und das fand ich so rührend, weil sie eben nicht Englisch kann. So gut hat sie ihre Enkeltochter mitgenommen und hat Vorträge gehalten an der Universität in Peking, an einer Universität in Peking. Und sie will jetzt eine Sektion in China gründen.
Wow.
Aber ich habe natürlich gesagt, ich möchte aber schon, dass die Frauen nicht irgendwie gefährdet sind, wenn sie mit mir Kontakt jetzt aufnehmen. Also da habe ich ein bisschen Schiss. Da bin ich schon sehr vorsichtig. Ja. Und dann gab es damals diese erste Weltabrüstungskonferenz 1932. Und hier seht ihr die Frauen beschäftigt. Da vorne stehen so große Speditionskisten. Die haben damals es geschafft, ohne Internet, ohne E-Mail, 7 Millionen Unterschriften gegen den Krieg zusammen. Und die haben mehrere Lastwagen in Genf vorfahren lassen vor dem Gebäude mit diesen ganzen Unterschriften. Die haben sie auch da in dem kleinen Häuschen in Genf, das sie damals hatten, man dann verkaufen musste, weil man kein Geld mehr hatte, haben sie dann das alles zusammengesammelt. Also 7 Millionen Unterschriften.
Wahnsinn, ne? Respekt.
Ja. 1932. Dann ist hier, sieht man die zwei Nobelpreisträgerinnen, die Jane Addams und die Emily Green-Walsh, die beide einen Nobelpreis bekamen. Dann kam natürlich die Zeit, die Nazi-Zeit, wo es halt dann, und da sieht man, das ist, da steht jetzt leider das davor, aber das ist dem Wolfgang ist das ja auch gleich aufgefallen, Anfang der 30er Jahre, wie viele Gruppen wir in Deutschland hatten. Also, da waren wir sehr gut vertreten in Deutschland. Und ich kriege wirklich jedes Jahr mindestens 3 Anfragen von irgendwelchen Leuten, die sagen, meine Oma ist gestorben, sie lebte da und da, sie war angeblich EFFF-Mitglied. Und ich habe gar nichts über diese Woche. Aber ich verweise halt dann immer an das Archiv in Kassel, wo wir alles hinschicken. Aber
müssen Nürnberg ja noch hinschicken.
Bitte?
Wir haben geschaut.
Ja. Also Nürnberg gab es ja auch, ne?
Das ist Gruppe, genau. Dann machen wir auch noch was. Das
ja, da gucken wir mal, wie man das sieht.
Ja, genau. Und zum Beispiel die Hockstock-Hut, die hat, die wurde von der Gestapo verhaftet und die ist mehrmals vor die Gestapo, also die Eleonore Romper kannte die noch persönlich und die hat dann immer erzählt, dass die immer, wenn sie zur Gestapo musste, hat sie sich total aufgetackelt so mit und Handschuhen und Handtischchen und tollen Schuhen. Also und meistens ist sie davon gekommen, aber am Schluss haben sie dann doch noch verhaftet und sogar zum Tod verurteilt, aber sie ist eben gerade noch gerettet worden in letzter Minute. Und die Hallgarten ist da ja auch nochmal hier in München. Die war ja die Nachbarin von Thomas Mann, der Sohn von der Hallgarten war mit dem Klaus Mann befreundet. Und als die damals 1919 zum Kongress fuhr nach Zürich, hat der Thomas Mann in sein Tagebuch geschrieben, albern, dass die kleine Frau Hallgarten als Frauendelegierte nach Bern geht, so ein elendes Köpfchen. Dabei war es natürlich Zürich, also er hat nicht einmal genau hingehört, dass es Zürich war.
Klassische Überheblichkeit.
Ja. Aber das kennen wir.
Man kennt das, ja.
Und dann haben sie halt eben diese Frau im Staat, diese Zeitung, die ja unerschöpfliche Quelle ist, wo vor allem Lieder Gustav Heilmann und Anita Augsburg geschrieben haben. Und die beiden konnten wirklich gut schreiben, sie waren beide totale Goethe-Fans.
Und wenn man was dazwischen sagen soll, zur Abwechslung, was man leider zugeben muss, ist, dass die offizielle deutsche Friedensbewegung, also DFG und ähnliches, hat während all dieser Jahre öfters sehr die Frauenfriedensbewegung lächerlich gemacht. Das
ja,
gibt es
ja.
Vom Fried, das gibt es vom Quidde, das gibt es von vielen der Leute sozusagen. Also die bürgerliche Friedensbewegung, die hat wirklich die gleichen Vorurteile und alles.
Der Spiegel der Gesellschaft.
Und wenn da jetzt die Dienstmädchen, ich übertreibe es mal so, sagen, wir organisieren uns, machen internationale Konferenz, dann sagen die, was soll denn das? Und etwa so ist angesehen worden, das muss man sagen. Ne?
Ja,
das ist
aber
schlimm,
ich meine,
es ist so.
Du sagst, es war so, ne? Aber es ist ja heute noch so. Wir müssen uns ja heute noch wehren. Und das ist ja das Traurige.
Wann und wo wird denn berichtet drüber? Es wird über die Kriege und das alles berichtet, aber über solche Organisationen doch kaum.
Ja, und was ich immer so witzig finde, jedes Jahr kriege ich dann irgend so eine Mail von jemandem. Ja, zum Beispiel von der Uni, sie machen eine Ausstellung über uns, haben uns vorher nicht gefragt und nichts.
Ja,
und wenn ihr mich dann beschweren seid, wieso habt ihr denn mit uns geredet, uns gibt es noch? Ja, wir haben euch mehr historisch gesehen, da kriege ich echt so einen Hals. Weil wir sind nicht gestorben, wir sind nicht tot.
Wir gelernt sein.
Ja. Und uns gibt es noch, wir haben unsere Forderung heute noch und wir haben andere, neue Forderungen.
Nicht in den
und so weiter. Gut, dann nach dem Krieg war es in Deutschland sehr mühsam, der Anfang. Manche sind zurückgekommen, manche sind in der Emigration geblieben. Eine von denen, die in der Emigration geblieben war, die Edith Valentine. Edith Valentine ist am Tag der Menschenrechte, man kann immer das so gut merken, am 10.12.1923 geboren und es gibt sie immer noch und sie ist immer noch topfit. Also das ist, die Heidi besucht sie öfters in Genf und dann sagt sie, da wird ein Mittag schon der Whisky angeboten. Aber sie weiß,
das hat sie jung gehalten, oder?
Ja, das war einfach so lustig, weil die Eleonore Romberg immer gesagt hat, ich muss denen immer vom Duty-Free-Shop, sonst können die die Resolutionen nicht machen. Ich muss denen immer vom Duty-Free-Shop Whisky mitbringen. Und als wir dann 2004 auf dem Kongress in Schweden, da waren die Babsi, die Heidi und ich, und als wir dann erfahren haben, dass Eleonore gestorben ist, haben wir so einen Laptop aufgestellt mit einem Bild von der Eleonore, eine Lilie davor gelegt und haben halt gesagt, jeder, der will, kann sich mit uns noch austauschen, so eine Art Memorial, Eleonore Romberg. Und dann haben halt die anderen immer erzählt, was die Eleonore alles gebecht hat.
Habt ihr dann einen Whisky getrunken auf ihr Angedenken?
Das war wirklich völlig unpolitisch. Die Frauen haben die lustigsten Geschichten erzählt, wie sie die Eleonore mal mit ihren gelähmten Beinen in irgend so ein kleines Auto rein, wo es, was weiß ich, 7 Frauen in einem Auto waren und wie sie die Beine da noch reingekriegt haben. Und solche Sachen haben sie da erzählt. Und die Edith, die hat wirklich die Wilf geprägt, die war zuerst General Secretary und die hat geschafft wie ein Tier in der UNO. Also ich bin mal mit ihr durch die UNO gegangen und dann kam sofort einer von den indigenen Völkern auf sie zu und hat gesagt, kommen Sie doch bitte mit, bloß 5 Minuten, wir haben gerade ein Treffen, wir machen Sie ein Grußwort. Und die Edith hat sich da hingestellt und hat unvorbereitet das Grußwort gemacht und die haben dann zu mir gesagt, ja, wenn es die Edith nicht gäbe, hätte es nie diese Gruppierung gegeben. Die hat das angeschoben, dass wir gegründet wurden. Und da hat jeder sie gekannt und jeder hat sie gegrüßt. Und dann wurde die Edith zur Präsidentin gewählt und in diesem Moment wurde die Babsi General Secretary. Die Barbara Lochbühler. Die genau. Und die, und die Barbara Lochbühler, die hatte natürlich einen schweren Stand am Anfang, weil die Edith Valentine gewohnheitsgemäß an den Schreibtisch der General Secretary gegangen ist und die Post aufgeschlitzt hat, die eigentlich der Barbara weiß, weil es ja ihr früherer Arbeitsplatz war. Und die Edith und die Barbara hat dann war eben 1995 die dritte UN-Frauenkonferenz in Peking.
Ja,
und dann hat die Barbara, und wir hatten 80 Jahre Frauenliga in Helsinki, Kongress, und dann hat die Barbara gesagt, wir machen einen Zug von Helsinki nach. Und die Edith Valentine hat gesagt, das ist unser Ruin und das machen wir nicht. Und die Eleonore Romberg, nach meinem Bauchgefühl, hatte die Eleonore Romberg in dem Jahr wahrscheinlich eine ungeheure Telefonrechnung, weil die hat alle Leute angerufen und hat gesagt, ihr müsst für diesen Friedenszug stimmen, den meine Barbara macht. Und damit hat sie das auch durchgedrückt. Die Freunde von der Babsi in München, die haben ein Reisebüro gegründet, damit man das ermöglichen kann, haben unsere Flüge organisiert und waren im Zug dabei, haben den alten Damen die Sachen getragen, alles unentgeltlich. Und also es war ein unglaubliches Unternehmen. Und ich durfte da mitfahren und da bin ich dann auch in die IFF eingetreten. Ihr seht da auf dem Foto, seht ihr mich ganz unten. Ich habe es nämlich geschafft, in die Rolling School reinzukommen. Das ist eine, die Rolling School ist, oder Summer School, wir haben es dann im Friedenszug eben Rolling School genannt. Das war schon, ist schon ewig bei der IFFF, dass auf den Kongressen für die jungen Mitglieder vor dem Kongress 3 Tage sind, wo die praktisch die wichtigsten Lobbywerkzeuge und Vorträge bekommen, damit sie gleichberechtigt mitmachen können und vorgebildet werden für die Anliegen des Kongresses. Und also für mich ist Also ich habe damals als wichtigsten Satz für mich von diesem Friedenszug habe ich eigentlich mitgenommen, wir waren ja Frauen aus 42 Ländern, die da zusammenkamen. Also mein Vorteil war es auch noch, ich hatte ja ein ganz schlechtes Schulenglisch und ich hatte eine blinde Frau im Abteil und wir haben dann ein Agreement gemacht und ich habe gesagt, okay, ich führe dich und du verbesserst mein Englisch. Und es war einfach super für mich. Und dann hat eine Frau mal gesagt, weil halt die Erfahrungen, die die Frauen berichtet haben aus patriarchalen Systemen, die waren für alle Frauen dermaßen originär, dass die Frau dann mal so ganz völlig überrascht so gesagt hat, I think my nationality is to be a woman. Und das hat sich mir eingeprägt. Also dass das zum Frausein eben diese Erfahrungen irgendwie fast untrennbar damit verknüpft sind und dass viele Männer das oft gar nicht verstehen können, warum Frauen da aufbegehren. Sie meinen es doch nur gut.
Wie lange hatten wir jetzt Friedenszug gedauert?
Wir waren 4 Wochen unterwegs, aber wir sind natürlich, wir haben dann immer 2 Tage im Hotel übernachtet und haben uns, weil das, was die Barbara ja wollte oder ihre Idee war, dass wir den Frauen, die nicht die Möglichkeit haben, nach Peking zu kommen, dass wir von den unterprivilegierten Frauen aus Ländern, die nicht reisen dürfen, die Botschaften mitnehmen nach Peking. Und darum hat der Zug eben gehalten, also wir sind losgefahren in Helsinki. Als erstes haben wir uns in Petersburg mit den Frauen getroffen. Das war unser einziger russischer Halt. Und dann sind wir halt weitergefahren. Also wir waren in Bulgarien, wir waren in Istanbul. Und eigentlich war geplant, von Istanbul aus mit einem Schiff übers Meer nach Odessa zu fahren. Das hat aber die türkische Regierung hat das nicht zugelassen, weil sie gesagt haben... die haben genauso wie der George gesagt hat, da ist Beschuss, haben die es auch sehr gut gemeint mit uns. Sie haben nämlich gesagt, es wäre für sie unerträglich, wenn es gäbe Piraten. Wenn diese Piraten uns Frauen kidnappen und die türkische Regierung erpressen, das wäre ganz schlimm für sie.
Vielleicht sollten wir dazu sagen, das können wir jetzt im Plenum machen, aber wir haben hier ein Fotoalbum von diesem Zug, von der Monika, die da mitgefahren ist. Und das ist sozusagen Teil der Ausstellung. Das kann man sich natürlich nur einzeln anschauen und du kannst schöne Geschichten davon. Wir können nicht das Fotoalbum so kollektiv hier rumzeigen, aber das sollte man sich mal wirklich anschauen. Wochenlang sind da durchgefahren, mal über die Steppe, mal durch die Taiga und dies und jenes.
Ja, wir haben auch, also man hat wirklich so, wenn man sagt Erfahrung, Wir haben den Unterschied zwischen Europa und Asien wirklich erfahren, weil wir haben jeden Tag die Uhr 1 Stunde weitergestellt. Das war schon so ein Erlebnis, da kann man immer die Durchsage, die Uhr weitergestellt. Ich will jetzt aber mal, weil man hat mir schon gedeutet, dass es schon ein bisschen an meinem Ende bin. Darum will ich jetzt mal vom Friedenszug wieder weggehen. Wir haben dann jetzt eben 2015 in Den Haag an der gleichen Stelle eben nochmal unsere 100 Jahre gefeiert. Und dieser Kongress oder im Vorfeld dieses 2015er Kongresses hat sich schon gezeigt, dass sich unser Büro neu aufstellt. Also das Genfer Büro, das New Yorker Büro, also New York arbeitet immer zu Abrüstung und Genf arbeitet zu Menschenrechten. Die haben unheimlich viele junge Frauen dazu bekommen und haben versucht, wieder internationale Kontakte neu zu knüpfen. Das heißt, wir wandeln uns gerade von einer ursprünglich weißen Mittelschichtsorganisation in eine wirklich internationale. Also wir waren ja sehr auf Europa und USA fixiert. Wir haben jetzt ganz viele neue Sektionen in Afrika und das ist wirklich toll. Asien ist noch ein bisschen schwierig, aber wir haben, also was jetzt unser Genfer Büro ganz toll macht, ist diese 1325 Forderung, ja auch Frauen als Akteurinnen des Friedens. Das sieht man hier so ein bisschen, das war der Anfang. dass sie versuchen, Frauen aus Konfliktgebieten zusammenzubringen, dass die miteinander beraten, wie sie sich gegenseitig helfen können oder aus welchen Erfahrungen sie lernen können. Es fing an mit Bosnien, Syrien, inzwischen sind die ukrainischen Frauen dabei, die treffen sich, da gibt es auch sehr bewegende Berichte von den Frauen, was weiß ich, dass dann die syrische Frau sagt zu der Bosnierin, weil wie bei euch in Jugoslawien der Krieg war, das ging mir am Hintern vorbei, aber jetzt weiß ich selber, wie das ist, wenn man im Krieg steckt. Und die sich gegenseitig da auch stärken. Und was natürlich auch ein bisschen, was im Grund, also hat die Babsi auch von Amnesty berichtet, aber auch so ein bisschen dann der neue Konflikt ist zwischen den alten Graswurzeln, Friedensbewegten, ja, die sagen, das haben wir immer schon so gemacht und wir arbeiten zielorientiert, haben wir jetzt natürlich schon manchmal das Problem, dass dann eine junge Frau kommt, die halt Geld für ein bestimmtes Thema hat und dann zu dem Thema super gut arbeitet, aber die Alten halt manchmal denken, ja, das war aber jetzt nicht das Thema, wo wir eigentlich wollten. Also es geht die Demokratie manchmal so ein bisschen dann flöten, der auf dem Kongress wird halt was beschlossen, aber im Büro wird das gemacht, wo es halt Fans dafür gibt. Aber ich glaube, dieses Dilemma werden wir so schnell nicht lösen, weil das ist einfach, Geld regiert die Welt. Und wir haben aber wirklich, also die Heidi zum Beispiel, die schafft wie ein Tier da in Genf und
Heidi wie?
Heidi Mainzold, die hier ist. Und wir schaffen es wirklich, unsere. Wir hatten heuer in Brüssel im Rahmen dieses Women World Peace Projekts. Das hat mir gedacht, es geht aufwärts in der Beziehung. Da haben wir europäischen Frauen uns getroffen und das ganze Genfer Büro ist gekommen nach Brüssel. Ich meine, es war auch nicht so weit und die haben alle Lobbyarbeit mit uns gemacht. Also sie haben sich zu uns herab begeben, aber sie haben auch das gehört, was wir gesagt haben. Und das ist einfach unheimlich toll, wenn man dann die Frauen kennt und weiß, die Katrin Schreier, die arbeitet zu Abrüstung und INF-Vertrag und so weiter und was sie inzwischen eben auch machen, was sie früher auch nicht gemacht hat, was weiß ich, wenn ein Report von der deutschen Regierung bei der UNO ist, kriege ich eine Mail, eure Regierung hat das und das geschrieben, was sagt ihr dazu? Da haben wir früher immer drum gebettelt, aber das machen sie inzwischen super, also dass wir dann sofort zur CSW, also zum Commission und Status of Women, da muss die deutsche Regierung was einreichen und dann kriegen wir sofort eine Rückmeldung und werden auch gefragt, was wir in Deutschland dazu meinen. Und das klappt inzwischen super. Mhm. Ja.
Für mich ist es klar, für mich auch, aber die meisten wissen es nicht. Wie kommt man denn dazu, dass man beratendes, bei der UNO einen Beraterstatus hat und früher beim Völkerbund? Es kriegt ja nicht jede Organisation einfach mal so angeboten. Wie kommt es dazu? Ja. Du sagst jetzt immer, ja, hab mit der UNO und so, ich weiß, ich habe einen Beraterstatus. Aber
wir haben den Beraterstatus, weil wir mit ursächlich an der Gründung des Völkerbunds, ja, weil wir ja gefordert haben, dass es einen Völkerbund gibt und von Anfang an dabei waren. Wir haben jetzt sozusagen geerbt von unseren Gründern.
Und UNO war dann quasi das Erbe des Völkerbunds und damit werden auch alle Organisationen, die beratend beim Völkerbund waren, beraten bei der UNO?
Ja.
Okay. Und ich würde auch sagen, dass die Edith da ganz wesentlich war, dass ihr da so eine
Verbindung habt. Ne? Und wir hatten ja auch beim Friedenszug zum Beispiel, war ja die Krishna Patel dabei. Die hat ja diese Formel entwickelt, Frauen sind die Hälfte der Welt. Die man zu Peking hatte. Frauen sind die Hälfte der Welt und am Schluss heißt und haben 1% des Eigentums. Das hat ja sie ausgerechnet gehabt. Und die ist dann mitgefahren bei unserem Friedenszug. Also gibt es auch in dem, du hast ja den Film runtergeladen, gibt es ja auch schöne Interviews mit ihr. Ich hätte auch eins auf dem Stick dabei, aber das führt zu weit. Aber sie war dann später Präsidentin auch von der internationalen Frauen.
Aber du hast uns ein Stück noch von dem anderen Film
gebracht. Genau,
schau mal
kurz in den 1919.
Genau, und bleibst noch ein bisschen, danach haben wir nämlich noch eine wunderbare Musik. Erstmal herzlichen Dank. Das war ganz innovativ. Danke, Herr Wolf. Aber natürlich, da gäbe es noch gerne.